Kompakt.
Mit Sarah Herwig. Und wir sprechen heute über die Haltung der katholischen Kirche zur Unabhängigkeit Kataloniens, über die Wiedereröffnung der Berliner Staatsoper Unter den Linden und über die Kürzestgeschichten der US-amerikanischen Autorin Lydia Davis. Wie soll es weitergehen in Spanien? Diese Frage beschäftigt viele und ist schwierig zu lösen. Zur Erinnerung, das Wahlwochenende war begleitet von Demonstrationen und gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens wurde zwar mit einem hohen Ja-Stimmenanteil angenommen, die Mehrheit der Katalanen blieb der Abstimmung aber fern. Zum aktuellen innerspanischen Konflikt hat sich auch die katholische Kirche in Spanien geäußert. Über ihre Haltung habe ich mit Alain de Rémy gesprochen. Der Weihbischof in Freiburg kennt Katalonien gut. Er ist in Barcelona geboren und aufgewachsen. Ich habe ihn gefragt, wie sich die katholische Kirche in Katalonien zur Unabhängigkeitsfrage verhält.
Also die Bischofskonferenz Kataloniens wie die Bischofskonferenz ganz Spaniens hat sich ganz ausdrücklich für den Dialog, den Austausch, für den friedlichen Vorgang aller politischen Entscheidungen ausgesprochen. Es gibt aber natürlich in Katalonien auch Stimmen, die ein Brief von 400 Priestern und einer der 10 Bischöfe, die sich da engagiert für das Referendum ausgesprochen haben. Eine Minderheit.
Das heißt, es gibt eine Minderheit, die sich hier auch direkt politisch in den Konflikt einmischt. Mhm. Wie können Sie sich diese gegensätzlichen Haltungen erklären?
Das Katalanische ist immer ein Thema gewesen, wie man sich da verhalten soll. Ich habe selber einen Priester gekannt in einer kleinen Pfarrei in der Costa Brava, der es nicht verstehen konnte, dass man auf Spanisch die Messe halten müsste. Also auch nicht für Touristen. Also es gab dieses Katalanischsein unbedingt, das hat es immer gegeben. Und ich staune nicht, dass es bei den Priestern und bei einem Bischof auch das so herauskommt. Ja.
Welches Gewicht hat denn überhaupt die Stimme der Kirche in der Debatte?
Also kein großes Gewicht. Ich kann es für den Rest Spaniens nicht so ermessen, aber ich weiß, in Katalonien hat die Stimme der Kirche in der Gesellschaft also kein großes Gewicht, wenn überhaupt.
Könnte aber die Kirche in diesem Konflikt eine Vermittlerrolle einnehmen?
Ich würde es sehr, sehr, sehr wünschen. Also es wäre schön, wenn sie diese Rolle übernehmen könnte, aber ich glaube, es gibt immer noch vielleicht Vorurteile gegenüber der Kirche. Es könnte sein, obwohl sie in Katalonien immer, also nicht wie sonst in Spanien sich verhalten hat. Ich würde es sehr wünschen, aber ich habe es gehört von einem Freund, einem Priester aus Barcelona, der Professor ist an der Theologischen Fakultät, der sagt, er könne sich das nicht vorstellen, wie die Politiker heutzutage sich gegenüber der Kirche verhalten, dass sie die Kirche als Vermittlerin akzeptieren würden, ist eher undenkbar, leider.
Was ist denn Ihre persönliche Haltung zum Konflikt?
Ich bedauere es sehr, weil ich finde, die Autonomie hat es erlaubt, dass die katalanische Kultur wirklich erlebt werden kann. Schade ist, dass diese Unabhängigkeit auch nicht gründlich analysiert wurde, dass man nicht weiß, wenn sie stattfinden würde, was ändert sich dann auch finanziell, ökonomisch, sozial. Also es werden viele Konsequenzen haben, die man nicht genügend angeschaut hat. Man stimmt ein bisschen sehr emotional ab. Und die Vernunft fehlt ein bisschen am Ganzen.
Was denken Sie, wohin wird dieser Konflikt Spanien noch führen?
Es ist eben gefährlich, weil der Bürgerkrieg ist ja nicht so weit weg. Und wenn da die Polizei oder die Armee irgendwie eingreifen sollte, wenn die Regierung selber als illegal erklärt wird wegen der Unabhängigkeitserklärung, dann könnte es wirklich schade sein, weil es hat sich das Ganze in den letzten Jahren mit der Demokratie so schön weiterentwickelt. Es wäre wirklich schade.
Weihbischof Alain de Rémy in Freiburg pflegt enge Kontakte nach Katalonien und Spanien. Er ist in Barcelona aufgewachsen. In Berlin ist gestern die Staatsoper Unter den Linden wieder eröffnet worden. Nach 7-jähriger Bauzeit und einer Pannenserie, die an die beim Bau der Hamburger Elbphilharmonie erinnert. Der Eröffnungstermin musste mehrfach verschoben werden. Die Baukosten waren mit 400 Millionen Euro fast doppelt so hoch wie ursprünglich geplant. Ob nun, ähnlich wie in Hamburg, ein Haus zu bestaunen ist, das die Besucher und Besucherinnen zum Schwärmen bringt, weiß Oliver Kranz. Er war gestern dabei, als sich in der Berliner Staatsoper der Vorhang hob.
Der Klang des neuen Zuschauerraums ist überwältigend. Klar, kraftvoll und zugleich transparent. Im Vergleich zum bisherigen, eher trockenen Staatsopernklang eine eindeutige Verbesserung. Möglich wurde sie durch den Einbau einer Nachhallgalerie. Die Saaldecke wurde um 4 Meter angehoben und durch eine gewölbte Gitterkonstruktion mit den Wänden verbunden. Der Klang verteilt sich nun im gesamten Raum. Generalmusikdirektor Daniel Barenboim kommt ins Schwärmen.
Es ist sängerfreundlich, ohne dass das Orchester sich gehemmt fühlen muss. Es ist viel besser, als ich wagte zu hoffen. Ich glaube, es gibt wenige Opernhäuser auf der Welt, die für symphonische Musik so gut klingen.
Deshalb will Daniel Barenboim die Oper auch für Konzerte nutzen. Zur gestrigen Wiedereröffnung wurden jedoch Robert Schumanns Faustszenen gespielt. Ein vertonter Theatertext, der klingt wie ein Oratorium. Regisseur Jürgen Flimm lässt zusätzlich auch reine Sprechszenen spielen.
Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, so sei es gleich um mich getan. Kannst du mich schmeichelnd je betrügen, dass ich mir selbst gefallen mag, das sei für mich der letzte Tag.
Faust und Mephisto treten auf einer Art Jahrmarkt auf. Hinter ihnen gibt es einen Bretterverschlag, der mal als Theaterbühne, mal als Gefängnis, mal als Gretchens Stube erscheint. Die Kostüme verweisen aufs 18. Jahrhundert. Alles, was im Text gesagt wird, geschieht auch auf der Bühne. Es gibt keinerlei Reibung, wodurch sich die Spannung sehr in Grenzen hält. Die Hauptrollen sind jeweils doppelt mit einem Sänger und einem Schauspieler besetzt. Ein interessanter Kunstgriff, doch da die Schauspieler ihre Rollen mehr verwalten, als dass sie sie spielen würden, bringt er wenig. Gesungen wird gut, vor allem René Pape als Mephisto und Elsa Dreisig als Gretchen überzeugen. Doch insgesamt bleibt die Aufführung eher schwach. Der stürmische Schlussapplaus kann getrost der allgemeinen Freude über die Wiedereröffnung des Hauses zugerechnet werden.
Ich habe oben im dritten Rang gesessen und man ist da wie im Himmel. Das ist wunderbar akustisch einerseits, es klingt fantastisch. Und diese Weite, das ist natürlich viel schöner, als es vorher war.
Also man hört ganz differenziert und man kann alles perfekt verstehen und ich bin begeistert.
Ich bin froh, dass die alte Atmosphäre wieder da ist und alles technisch viel verbessert.
Die Berliner sind froh, nach 7 Jahren Bauzeit ihre Staatsoper wieder zu haben. Und auch das 1955 vom DDR-Architekten Richard Paulig entworfene Rokoko-Interieur gefällt. Ursprünglich sollte beim aktuellen Umbau ein moderner Zuschauersaal gebaut werden. Doch dagegen hagelte es so viele Proteste, dass der Plan fallen gelassen wurde.
Ich gehörte damals auch zu der Fraktion, die lieber unseren vertrauten Saal behalten wollte.
Erklärt Susanne Schergaut, die in der Berliner Staatskapelle Violine spielt.
Wir sind jetzt hier zurück und was wirklich auffällig ist, dass diese Deckenanhebung dem Haus nicht nur akustisch gut tut, sondern meiner Meinung nach auch optisch. Man hat das Gefühl, dass die Staatsoper jetzt innen drin einfach die richtigen Proportionen hat.
Dazu neue Technik, ergonomische Stühle und eine Klimaanlage. Wenn nun auch noch gute Inszenierungen folgen, wird die Berliner Lindenoper ihren Platz unter den besten Opernhäusern dieser Welt sicher schnell zurückerobern.
Oliver Kranz über die Wiedereröffnung der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Konzertsäle werden derzeit auch in der Schweiz aufwendig renoviert, in Basel, Zürich und Bern. Und in Frankreich und Polen werden gar ganze Musikhäuser neu gebaut. Sind Konzertsäle die neuen Fußballstadien, die Prestigebauten der Städte? Dieser Frage geht die Sendung Kontext heute nach um 18 Uhr.
SRF 2 Kultur.
Die Schriftstellerin Lydia Davis schreibt Stories, die so eigenwillig sind, dass sie fast ein eigenes Genre bilden. Prosa-Miniaturen, kürzest Geschichten. Eine von ihnen bringt es bis auf die Titelseite der New York Times. Jetzt ist wieder eine Sammlung mit Texten von der 1947 geborenen Amerikanerin erschienen. Der Titel Samuel Johnson ist ungehalten. Rainer Schaper hat die Geschichten gelesen.
Langweilig ist ihr Lieblingswort. Langatmig ist sie nie. Sie schreibt kurz, sehr kurz, ohne viel stofflichen Aufwand und nah an der gewöhnlichen Sprache. Sie will nicht langweilen und nicht auftrumpfen mit dem, was sie zu sagen hat. Wenig Stoff, wenig Schnörkel, aber das Tempo ist ihr wichtig. Und die Auslassung, das, was sie nicht sagt. Lydia Davis setzt Momente zum Weiterdenken in ihre knappen Stories. Sie sammelt Notizen des Alltags, vermischte Nachrichten aus einer seltsamen Wirklichkeit.
Nun, da ich mich hier seit kurzem aufhalte, kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich noch niemals hier war.
Bloomington heißt die Geschichte aus einem früheren Davis-Band. Eine Geschichte, ein Satz, ein kurzes Aufmerken und alles ist gesagt. Jedenfalls für den Moment. Auch im neuen Band ein paar Seiten genügen, um Paare zu beschreiben, die es mit sich und ihrer Umgebung nicht aushalten. Oder eine alte Frau, die aus Scham über ihren sozialen Abstieg nach und nach in ein Delirium des Tötens verfällt. Oder einen Arzt, der an den Folgen einer Fehldiagnose scheitert und jeden Halt verliert. Alles geschildert in einem Ton des Sachlichen nebenbei. Stille Neurosen sind Davis' Thema. Männer und Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Wir kennen nur 4 langweilige Leute. Alle übrigen Freunde finden wir interessant. Aber die meisten Freunde, die wir interessant finden, finden uns langweilig. Die interessantesten finden uns am allerlangweiligsten. Den wenigen, die irgendwo dazwischen stehen, misstrauen wir.
Langweilige Freunde ist die erste Geschichte in diesem Davis-Band, der im Original 2001 erschien und erst jetzt übersetzt wurde. Nur ein paar Zeilen machen ein Sozialdrama, in dem die Personen gefangen sind. Nichts passt zusammen, nur Fremdheit und Misstrauen. Paare, Nachbarn, Freunde in einem Strudel der Befangenheit. Das ist dann auch komisch, aber von ziemlich sarkastischer Art.
Wir wissen, dass wir etwas ganz Besonderes sind. Aber immer wieder versuchen wir herauszufinden, inwiefern. In dieser Hinsicht nicht, in jener Hinsicht auch nicht. Aber in welcher Hinsicht dann?
Ja, in welcher Hinsicht? So bleibt der Zweifel in dieser Geschichte unter dem Titel »Etwas Besonderes«. Der Zweifel, der in vielen Davis-Stories die alltäglichen Gewissheiten sanft unterläuft. Lydia Davis, die in Albany Creative Writing lehrt, schreibt auch Stilübungen. Variationen von Themen, von Sätzen in einer Geschichte. Den Beschwerdebrief hat sie so zu einer eigenen Literaturform gemacht. Hier ist das Wort Cremage der Auslöser ihrer Beschwerde und ein Bestattungsunternehmen ihr Adressat. Zur Titelgeschichte über Samuel Johnson reicht dann wieder nur ein Satz. Samuel Johnson ist ungehalten. Und weiter, dass Schottland so wenige Bäume hat. Loyaux hätte jetzt Ach gesagt. Das muss genügen.
Der Kurzgeschichtenband Samuel Johnson ist ungehalten von Lydia Davis ist im Droschel Verlag erschienen. Sie wird seit 200 Jahren gespielt, die Piper, die chinesische Laute. Und eine Virtuosin auf diesem jahrtausendealten Instrument lebt bei uns in der Schweiz, Yang Jin. Sie hat sich hierzulande einen Namen gemacht in der Weltmusikszene. Sie sucht die Zusammenarbeit quer durch die Sparten mit Chören, mit Jazzgitarristen, mit Sinfonieorchestern. Doch immer wieder kommt sie auf ihre Lieblingsformation zurück, auf das European Chinese Ensemble, das sie vor 9 Jahren gegründet hat und für das sie immer wieder komponiert. Theresa Bayer hat letzten Freitag das Konzert unter einem hellen Sternenhimmel im Centre Phoenix in Fribourg besucht.
Es gibt durchaus Instrumente, die von sich aus einen volleren Klang haben als die Pipa. Aber Yang Jing zeigt an ihrem Konzert, was in der chinesischen Laute alles drinsteckt. Ein Banjo zum Beispiel. Yang Jing kann die Pipa auch wie eine arabische Laute spielen. Oder ein Renaissance-Madrigal begleiten. Und irgendwo dazwischen liegt der traditionelle chinesische Sound der Pipa. Diese chromatischen Skalen, dieses anmutige, elegante Dahinfließen, diese Klänge, die im Kopf sofort Bilder kreieren. Wie hier in Yang Jings Vertonung des Gedichtes Aare der Aarauer Schriftstellerin Claudia Storz. So vielseitig Yang Jing die Pipa zu spielen weiß, richtig ab geht es erst, wenn das ganze Ensemble eingebunden ist. Erstaunlich ist, diese Musik ist sowohl zeitlich als auch geografisch schwer zu verorten. Just wenn man meint, jetzt verwende die Komponistin Yang Jing mit Sicherheit Elemente der traditionellen Peking-Oper, kippt das Stück Une Nuit à Liangzhu ins Experimentelle. Europäisch am European Chinese Ensemble ist nicht etwa der Klang oder der moderne Ansatz, sondern schlichtweg die Kammermusikbesetzung aus Pipa, Querflöte, Cello, Marimbaphon und Gesang. In China kommt die Pipa vor allem als Soloinstrument oder mit Sinfonieorchester vor. Eine Pipa mit Gesang im Quintett, bei den Chinesen im Publikum, und das sind immerhin 80%, kommt das gut an. Besonders bei der Zugabe ein berühmter Popsong von der chinesischen Sängerin Theresa Teng. Übrigens, wer hier chinesisch singt, ist nicht etwa Yang Jing, sondern die Luzerner Sängerin Vivian Hasler. So selbstverständlich, dass die Chinesinnen und Chinesen im Publikum ihr Smartphone zücken und filmen. Metaphern vom musikalischen Brückenbau braucht es für diesen Konzertabend nicht. Anstatt zwei verschiedene Musiksprachen als sogenannte Fusion zusammenzuschustern, spürt Yang Jing offenkundigen Gemeinsamkeiten nach. Die Zwischentöne, die Modulationen und die Rhythmen der traditionellen chinesischen Musik ähneln jenen der europäischen zeitgenössischen Musik schon ganz von selbst. Übersetzt werden muss hier also nicht. Auch weil die Komponistin und Pipaspielerin Yang Jing weiß, was sie künstlerisch will, und das Ensemble ihre Stücke mit Wärme und Leichtigkeit spielt. Von der Haltung her ist das also nicht Weltmusik, sondern neue Musik. Und zwar ziemlich aufregende.
Und das aktuelle Programm von Yang Jing ist diese Woche noch zweimal zu hören. Heute Abend in Zürich und am Samstag in Aarburg. Als 2006 der Film «Tal der Wölfe, Irak» in die Kinos kam, war man erschrocken über den Zuspruch des türkischen Publikums. Immerhin inszenierte Regisseur Serdar Aker die Rache an der Demütigung einiger türkischer Soldaten sehr blutrünstig und drastisch. Kritiker warfen dem Filmemacher Antisemitismus und Gewaltverherrlichung vor. Viele forderten ein Verbot des Films. Zwei Fortsetzungen des Films sorgten für weitere Skandale. Und jetzt beschäftigt sich der aktuelle vierte Spielfilm «Tal der Wölfe, Vaterland» mit dem Putschversuch vom Sommer 2016. Amin Fasanefa berichtet.
Rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm.
Yavuz'un hilafet kaftanıyla karşılanacaksın İstanbul'da.
Ne zaman?
Während ein schmieriger Fethullah Gülen unter johlendem Gelächter im Kinosaal den Islamstaat plant und seine Putschisten im Inneren gemeinsame Sache mit an den Grenzen wartenden Kurden machen, reiben sich der fiese CIAler Dave und der Multimilliardär Soros die gierigen Hände und trinken Whisky. Auch im aktuellen vierten Kinofilm wollen Verschwörer aller Couleur die Türkei ins Chaos stürzen, damit sie zerbricht wie 2003 der Irak. Diese Angstfantasie einer instabilen, von inneren und äußeren Feinden bedrohten Türkei stammt noch aus dem 19. Jahrhundert, als das Osmanische Reich unter den europäischen Mächten aufgeteilt wurde. Ein Prozess, der wohl mit der vollständigen Auflösung geendet wäre, hätte Mustafa Kemal Atatürk nicht Einhalt geboten und die heutigen Grenzen als unverhandelbar bezeichnet. In allen Folgen erscheint der Agent Polat Alemdar als Retter des Vaterlandes, ein glühender Patriot, ausgerüstet mit modernster Technik und archaischem Ehrbegriff, der sich die Hände schmutzig macht, damit die braven Bürger ruhig schlafen können. Kopfschüsse, Folter und Massaker sind entschuldigt. Alemdar kämpft ja für die Unschuldigen, den Islam und die Türkei. Blutrünstige Inszenierung und simple Kreuzzugsrhetorik stießen auch in der Türkei auf Kritik. Dennoch fuhr jeder Kinofilm neue Zuschauerrekorde ein. Tal der Wölfe begeistert vor allem Jugendliche aus bildungsfernen Schichten. Gefühle von persönlicher Frustration und nationaler Demütigung finden ein Ventil in klaren Feindbildern.
Es ist durch!
Syrien, Irak und die Kurdenfrage. Geheimbünde, die Militär, Medien und Justiz unterwandern. Die Macher bewegen sich dicht am Puls der Zeit. Angesichts der politischen Dynamik in der Türkei, wo aus Verbündeten ganz schnell Feinde werden können, ein Drahtseilakt. Die filmische Annäherung an den Putschversuch ist riskant, wie Ali Avci erleben durfte. Der Trailer seines Filmes Uyanish zeigt eine Angstfantasie. Die Familie des türkischen Präsidenten ermordet, Erdogan selber geht mit der Waffe am Kopf in die Knie. Umgehend wurde Avci verhaftet, Terrorverdacht. Der Darsteller und Produzent des Polat Alemdar, Necati Saşmaz, weiß mit dem Risiko umzugehen. Ihn verbinden familiäre Bande mit Kurdenclans, islamischen Scheichs und hochrangigen Abgeordneten. Die Serie balanciert zwischen der ultranationalistischen MHP und Erdogans AKP, hält sich aber auch hinsichtlich des Militärs alle Seiten offen. Atatürks Porträt hängt im aktuellen Film Vaterland vielsagend im Büro des miesen Putschistenführers Vural. Doch später erscheint die Büste des Republikgründers inmitten von Schulkindern und friedliebenden Dörflern.
Meine Selten bewidir, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.
Saşmaz hat rechtzeitig Zeichen gesetzt. Schon 2014 sang Polat Alemdar den Text der türkischen Nationalhymne zu einer islamischen Gebetsmelodie. Das ist kein hundertprozentiges Bekenntnis, nimmt ihn aber erstmal, wie man so sagt, aus der Schusslinie. Mit diesem Lavieren und Taktieren scheinen weitere Folgen Tal der Wölfe erstmal gesichert. Sicher ist in der Türkei aber zurzeit gar nichts.
Es gibt Komponisten, die sich in den Institutionen des Musikbetriebs wie Fische im Wasser bewegen. Und es gibt andere, die sich damit eher schwer tun, aber künstlerisch umso mehr zu sagen haben. Zu letzteren gehörte der Berner Komponist Klaus Huber, der jetzt mit 92 Jahren gestorben ist. Huber wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Bekannt war er vor allem für seine großen geistlichen Werke. Doch das war längst nicht alles. Im Laufe seiner Karriere erfand er sich und seine Musik immer wieder neu. Ein Beitrag von Max Niefeler und Moritz Weber.
Klaus Huber stand stets quer zum Zeitgeist. Die Wirkung seiner Musik war aber umso nachhaltiger. Als in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Serialismus die Musik neu erfunden werden sollte, komponierte er Kammerkantaten über Texte von alten Mystikern. Mitte der 80er Jahre dann die Überraschung. Nun solidarisierte sich der vermeintlich Unpolitische mit den lateinamerikanischen Freiheitsbewegungen und komponierte sein großes politisches Oratorium mit dem Titel »Erniedrigt, geknechtet, verlassen, verachtet«. Plötzlich hallten die Marschtritte der Pinochet-Soldaten und das Geschrei der Aufständischen durch den Konzertsaal. In den 90er Jahren begann Huber mit Dritteltönen und arabischen Tonskalen zu komponieren und 2001 wurde an der Oper in Basel sein Bühnenwerk Schwarzerde uraufgeführt. Im Mittelpunkt dieses Werks steht nun der russische Dichter Ossip Mandelstam. Die feine Poesie Mandelstams berührte Klaus Huber im Innersten, auch weil sie eine politische Dimension hat.
Ich würde sie als eine phänomenale Ästhetik des Widerstands formulieren. Also das ist das, was mich auch angezogen hat, was ich meine, was sehr aktuell ist. Er leistet wirklich einen radikalen Widerstand. Und diesen Widerstand leistet er in der Dichtung selber. Das heißt, er passt sich überhaupt nicht dem Zeitgeist an.
Widerstand in der Musik, mit und ohne Worte, im brutalen Fortissimo wie auch in intimen Momenten. Widerstand gegen den Zeitgeist und die Inhumanität. Diese Haltung kennzeichnet das gesamte Werk von Klaus Huber. Kein anderer Komponist der Nachkriegszeit hat im Lauf seines Schaffens so tiefgreifende Wandlungen durchgemacht, ohne sein eigenes zu verraten. Geboren 1924 in Bern, studierte Klaus Huber Komposition bei seinem Taufpaten Willi Burkhardt. Später unterrichtete er selbst in Basel und dann in Freiburg. Nach seinem Rückzug aus dem Hochschulbetrieb war er weltweit ein gefragter Gastprofessor in Kompositionskursen. Er war ein hochsensibler Musiker, Komponist, Geiger und Bratscher und gleichzeitig ein kritischer Geist, der einen großen Einfluss auf Schüler, Musiker und Publikum ausübte. Seine Musik aber ist die kostbarste Botschaft, die er uns hinterlässt.
Die schwarze Spinne von Jeremias Gotthelf ist so etwas wie der Vorläufer des Horror-Fantasy-Genres. Viele erinnern sich vielleicht an die Schullektüre dieser Sagengeschichte. Eine Frau und ein ganzes Dorf im Emmental schließen einen Pakt mit dem Teufel. Weil die Bauern anschließend das ungetaufte Kind, das sie dem Teufel versprochen haben, nicht hergeben wollen, werden sie von einer schwarzen Spinne heimgesucht. Sie wächst der Frau aus der Backe heraus und tötet Vieh und Mensch. Der Stoff steht zurzeit gleich zweimal auf Schweizer Bühnen, am Theater Basel und dem Luzerner Theater. Jodo Kess hat mit Theaterkritiker Andreas Kloy darüber gesprochen.
Sie haben sich beide Aufführungen angeschaut. Andreas Kloy, warum interessieren sich die Theater eigentlich noch heute für diese Geschichte von Gotthelf?
Ja, ich denke, ganz einfach, man hat es ja schon in Ihrer Zusammenfassung gehört, weil es ein toller Stoff ist, eine tolle Geschichte, ein Stück Weltliteratur aus der Schweiz. Und es ist eine Geschichte, die große Fragen aufwirft, danach, wie sich eine Gemeinschaft konstituiert, wie man gemeinsam politische Verantwortung übernimmt oder eben sich gerade davor drückt. Das beschreibt Gotthelf sehr spannend.
Und Gotthelf, der war ja auch Pfarrer, der hatte natürlich moralische Belehrung auf dem Sinn, oder?
Klar, und er bettet die Gruselgeschichte vom Teufel und der schwarzen Spinne dann ein in eine Rahmenhandlung in seiner Gegenwart, die eine behäbige Berner Idylle beschreibt, eine Taufe und das ganze Essen, das es da gibt, das ist so eine Gotthelf-Urszene. Aber es ist eine trügerische Idylle, denn im Fensterbalken ist eben diese Spinne eingesperrt, das Böse lauert also nicht weit weg.
Und wie gehen jetzt denn die Theater in Basel und in Luzern an diesen Stoff heran?
Interessanterweise völlig unterschiedlich. Während das Theater Basel ganz aufs Schauspiel setzt, also die Erzählkraft des Theaters, ganz nah an Gotthelfs Text, geht man in Luzern den umgekehrten Weg und nimmt Gotthelfs Erzählung zum Anlass für ein Grusical, ein Gruselmusical, das sich allein auf die Binnenerzählung dann konzentriert, also die Teufelsgeschichte, und diese als makabre und groteske Show inszeniert.
Bleiben wir doch kurz bei diesem Grusical. Das klingt ja sehr lustig, aber ich frage mich natürlich schon, was fügt es der Erzählung hinzu? Was ist der Mehrwert, wenn man die schwarze Spinne als Musical aufführt?
Ja, die Musik, ganz klar. In diesem Fall inhaltlich übersteht der Text die Transformation eher schlecht. Und die Inszenierung in Luzern setzt leider auf ein bisschen öden Klamauk. Aber musikalisch klingt Gotthelf in Luzern wirklich neu. Der Komponist Knut Jensen hat eine Musik geschrieben, eine Bühnenmusik, die sich anhört wie ein munteres Musical-Amalgam zwischen Cabaret, Little Shop of Horrors und Schweizer Ländler. Und da hat dann auch das Harmonium in der Band seinen Platz, also wie in einer Dorfkirche, oder das Hackbrett aus der Bauernstube. Eine ganz große Nummer da ist der Teufel.
Ladies and gentlemen, welcome to my show. Welcome to my show. It's the best you've ever seen. It's not.
der Musical oder vielmehr Grusical Teufel aus der Inszenierung der Schwarzen Spinne in Luzern. In Basel, Andreas Kloy, setzt man hingegen ganz auf die Schauspielkunst.
Ja, und das ist große Kunst. Die Schauspieler im Theater Basel erzählen eigentlich nur und aus der Erzählung lassen sie die Gotthelf-Figuren erstehen. Man sieht sie dann richtig vor sich. Das ist ein Theater, das nicht viele Requisiten braucht, keine Spezialeffekte, um Grusel und Spannung zu produzieren. Es genügt, wenn ein paar Finger über die Bühne krabbeln, um sich diese Spinne dann eben auch vorzustellen.
Finger, die über die Bühne krabbeln, wie muss man sich das vorstellen?
Ja gut, nein, das klingt jetzt ein bisschen wieder nach Fantasy. Also sie krabbeln, sie trommeln so auf das Holz, ja. Und dann sieht man die Spinne vor sich. Der Regisseur in Basel, Tilman Köhler, will eigentlich nicht von Anfang an mehr wissen als Gotthelf. Er belädt seinen Text nicht mit vorgefertigten Bildern, sondern er nimmt ihn einfach mal ernst und lässt dann die Fantasie spielen, das Theater, die Schauspieler.
Beide Inszenierungen der Schwarzen Spinne laufen ab heute Abend wieder in Basel und in Luzern. So viel aus Kultur und Gesellschaft für den Moment. Am Mikrofon Sarah Herwig.
Kultur kompakt.